Unternehmer und Glücksjäger, Geschäftsmann und Politiker, Philanthrop und Visionär. Das ist Bernhard Otto Holtermann. Der Sohn eines Hamburger Fischhändlers machte sein Vermögen einige Jahre nach seiner Ankunft in Australien, als er und seine Partner den größten Goldklumpen, den die Welt je gesehen hat, entdeckten. Der Autor Christoph Hein hat Holtermanns bewegtes Leben in dem faszinierenden Bildband Australien 1872 festgehalten. Mit der heutigen Episode beginnt eine Serie, in der Christoph Hein uns einen Einblick in die einzelnen markanten Kapitel aus Holtermanns Leben gewährt. Sein erstes Kapitel beginnt in seinen jungen Jahren als Lehrling und Auswanderer. Bernhard Holtermann hat ja als junger Mann Hamburg verlassen, um nach Australien auszuwandern. Die einfache Alternative war aber Amerika. Australien war für die damaligen Transportmöglichkeiten unwahrscheinlich weit und die Reisekosten im Vergleich zu Amerika waren mindestens viermal höher. Was hat ihn dazu getrieben, ausgerechnet nach Australien auszuwandern?
Ja, wir wissen es natürlich nicht ganz genau. Also auswandern wollte er sicherlich, weil er genug von Deutschland hatte und Angst auch hatte vor einem Militärdienst in der preußischen Armee, der ihm drohte. Jetzt hätte er natürlich, wie Sie sagen, auch Amerika wählen können, aber ich habe die Vermutung, ohne dass wir das genau von ihm wüssten, dass er Australien gewählt hat, weil schon Verwandte, zwei Brüder da waren und er sich dadurch erhoffte, ein gewisses, heute würde man sagen, Netzwerk zu haben, wenn er dorthin kommt. Es war bekannt, dass Australien ungeheimliche Möglichkeiten böte. Es war bekannt, dass es in Australien Gold gibt. Aber, wie Sie zu Recht sagen, es war sehr schwer und teuer, darüber zu kommen. Holtermann später hat sich immer wieder bemüht, als Parlamentarier bessere Verbindungen zwischen Hamburg und Australien zu schaffen, mit gewissem Erfolg. Dass er da hingegangen ist, wird persönliche Gründe gehabt haben, nehme ich an.
Holtermann war ja Sohn eines Hamburger Fischhändlers. Die waren ja nicht unbedingt reich damals, aber auch nicht arm. Hat ihm das nicht genügt, dieses Leben? Das war ja nicht nur das Militär, das ihn wahrscheinlich dazu getrieben hat, Deutschland zu verlassen. Also war er vielleicht unzufrieden mit dem damaligen Leben?
Davon wissen wir relativ wenig, aber wir können natürlich Dinge zusammenstellen und daraus Vermutungen entwickeln. Das Militär trieb ihn sicherlich raus, wie viele andere. Da herrschte große Angst vor. Es gibt aber das, was wir heute vielleicht Push-and-Pull-Faktor nennen. Klar war, dass Australien am Horizont sicherlich das Versprechen beinhaltete, ein besseres Leben zu führen. Und bei Holtermann hat es ja auch geklappt und bei einigen anderen ja nun auch, überhaupt keine Frage. Holtermanns Hoffnung wurde ja eingelöst, mehr als jemals zu erwarten war. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein bisschen war, wie heute manche Menschen im Sessel sitzen und den Lottoschein ausfüllen. So hat Holtermann damals, als er jung und stark war und über die Familie zumindest genug Geld zusammenbrachte, um loszugehen, so hat er sich halt eingeschifft. Und ab da war die Welt für ihn offen auf der einen Seite, aber eben auch völlig unbekannt. Und damit auch voller Risiken. Aber in seiner eigenen Einschätzung müssen diese Risiken geringer gewesen sein als die Chance auf ein neues Leben und ein Leben in größerem Wohlstand, denn als Erbe eines kleinen Hamburger Fischhändlers am Hafen.
Also man kann vielleicht auch sagen, dass sein junges Alter war, wie alt war er denn? 21, als er ausgewandert ist?
Ja, er war sehr jung halt. Und das wird auch nur zu diesem Zeitpunkt gegangen sein, nehme ich an. Denn später, glaube ich, ja, sind die Bremsen dann doch größer. Aber es ist vielleicht eine gute Mischung aus Naivität auf der einen Seite, Hoffnung und, wie wir schon gesagt haben, auch die Hoffnung, die ihn dann getrogen hat, die Brüder finden zu können. Und das hat eben so nie geklappt.
Also dann sagen wir, dass sein jugendliches Ungestüm sicher auch eine große Motivation war, diese nicht ungefährliche Reise anzutreten, denn das war ja keine einfache Sache.
Nee, ich habe mich öfter auch gefragt, was die Eltern denn dazu gesagt haben, wenn ein Sohn nach dem anderen nach Australien geht. Ob das der Mutter recht war oder nicht. Also das sind alles Fragen, da können wir natürlich nur spekulieren, ob man es so gesehen hat, naja, es ist sowieso nicht genug Geld im Haushalt vorhanden, also lass mal wieder einen Esser gehen. Vielleicht wird er ja auch reich und holt uns ja alle raus. Ob das so weit ging oder ob man sich nur nicht gegen den Sohn und die anderen Söhne stellen wollte, die nach Australien gegangen sind. Das ist aber Spekulation, das wissen wir nicht, denn dafür haben wir schlicht keine Quellen.
Aber wie war denn die Überfahrt auf dem Schiff? Da gibt es ja auch Aufzeichnungen.
Ja, die Überfahrt war hart wie auf allen Schiffen, aber die Salem, auf der er dann die längste Strecke zurückgelegt hat, ist augenscheinlich gut geführt gewesen von ihrem Kapitän. Und sie haben ihr Ziel erreicht. Das ist schon mal viel, deswegen muss man das betonen, weil viele Schiffe sind natürlich auch untergegangen, auf Klippen gelaufen, etc., etc. Sie sind gut angekommen, aber natürlich hatten sie Stürme und was augenscheinlich auch sehr, sehr belastend ist, lange Flautenzeiten. Das wissen wir alles aus Tagebüchern auch anderer Überfahrender. Bei ihm war es nun der Fall, dass sich ein neues Talent entwickelte, denn er selber hatte sich verletzt am Fuß, bevor er in See stach. Und auch das alleine ist schon gefährlich, denn wenn sich sowas entzündet auf See, dann kann das zu ganz hässlichen Folgen führen. Amputation wäre eine. Das ging aber alles gut für ihn. Und dann war aber eine Frau an Bord, die schwer seekrank geworden ist und dann auch noch ein Fieber bekam. Und jedenfalls schätzte man, dass sie möglicherweise im Sterben läge. Und es war kein Schiffsarzt ungewöhnlicherweise an Bord. Und so hat Holtermann das übernommen und es geschafft, sich um diese Frau zu kümmern und sie hat überlebt. Ob er damals schon seine sogenannten Wundertropfen mit in der Hosentasche hatte aus Hamburg, die noch eine ganz große Rolle in seinem späteren Leben als Geschäftsmann spielen sollten, das wissen wir nicht genau. Aber zumindest hat er es geschafft, die Frau zu heilen. Sie hat überlebt, sie ist angekommen in Australien und der Kapitän des Schiffes hat ihn also sozusagen zum Ehrendoktor des Schiffes ernannt. Und man muss sich das nochmal vor Augen führen. Es war ein 20-jähriger Bengel, der kaum Erfahrung hatte, der aus dem Fischhandel stammte und der ohne Englisch zu sprechen sich nach Australien über viele Monate eingeschifft hat, um dort sein Lebensglück zu suchen. Und dafür ist das schon mal eine ganze Menge. Und diese Affinität, diese Enge zum medizinischen Arbeiten sollte ihn auch dann sein Leben lang begleiten. Denn Medizin, Pharmazie wird ihn in späteren Jahren noch sehr, sehr stark beschäftigen.
Bis es soweit kam, dauerte es aber noch eine Weile. Das Glück war ihm nicht sofort bedacht, als er Fuß gesetzt hatte auf australischem Boden. Was hat er denn die ersten paar Jahre, wie hat er sich ja über Wasser gehalten?
Ja, er hat sich tatsächlich, das ist schon richtig, über Wasser gehalten. Er musste sich durchkämpfen. Er hat Gelegenheitsjobs gemacht, einen wohl auch in einem fotografischen Atelier, was wohl der erste Kontakt mit Fotografie, die ja später so wichtig für ihn werden sollte, war aber eben auch als Pferdeknecht und so weiter und so fort, in Kneipen gekellnert. Und dann gab es eben ein, ja, Restaurant, eine Kneipe, ein Pub, würde man heute wahrscheinlich sagen, in Sydney, wo sich hauptsächlich Deutschsprachige trafen. Und viele, das kann man sich vorstellen, wie heute die Backpacker in Australien, viele kamen zurück von Reisen und eben von den Goldfeldern. Und nach dem dritten Bier wird dann natürlich viel spekuliert worden sein. Gerüchte schwirrten durch den Raum und Holtermann hat es auch aufgeschnappt. Da hat er seinen Freund Byers getroffen und die beiden haben sich augenscheinlich gedacht, naja, da oben um Hill End, da liegt Gold unter der Erde und das ist wie geschaffen für uns, das wollen wir uns holen. Byers hatte Erfahrung im Goldschürfen, war älter, hat das schon mal gemacht. Holtermann hatte null Erfahrung. Die beiden haben sich zusammengetan, wirklich in den Rucksack geschnürt und sind losgelaufen. Im Buch sieht man ein paar Bilder aus der Landschaft, durch die sie da gelaufen sind. Das war hart. Das war wirklich hart. Das war Laufen durch Outback, über Berge, durch Wildnis, auf Pfaden mit viel Gepäck, hin zu einem Ort, den sie nicht kannten, in eine Gegend, die sie nicht kannten, wo sie nicht wussten, was sie erwartete und wo sie erstmal wahrscheinlich schlicht einen Spaten kaufen mussten und ein Zelt, um überhaupt schlafen zu können und dann sich einen Claim sichern und anfangen mussten zu graben. So simpel, wie das klingt, so simpel war das, aber so gefährlich war das eben auch schon allein in wirtschaftlicher Hinsicht. Denn das alles musste bezahlt werden von dem Geld, was die beiden sich zum Beispiel in der Arbeit in der Kneipe, mit der Arbeit in der Kneipe angespart hatten.
Nun, Sie sagten, dass er für seine Überfahrt nach Australien sich Geld geliehen hat von der Familie. Und ich glaube, ich habe irgendwo eine Stelle gesehen im Buch, dass er dann nochmals seine Eltern um Geld angefragt hatte, um seine Goldsucherzeit zu finanzieren.
Richtig, das scheint so zu sein. Da werden die Belege allmählich knapp. Da spricht aber vieles für, dass der Vater oder die Familie ihm nochmal einen Kredit gewährt hat zwischenzeitlich. Also da war Kontakt, aber es ist nicht so, dass wir die Briefe hätten, dass es die in irgendeiner Form gibt. Bei diesen Themen merken wir immer wieder, es betrifft auch noch einen größeren Teil des Nachlasses von Holtermann, auf den wir später sicherlich noch zu sprechen kommen, dass natürlich die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg dazu geführt haben, dass ganz, ganz, ganz viel Material, was auch offiziell gelagert worden ist, in Archiven verbrannt ist. Und das fehlt uns natürlich immer schmerzlich bei solchen Fällen. Also viel über diesen Schriftverkehr wissen wir nicht und auch nicht über die Art, wie er das Geld denn dann telegrafisch oder wie auch immer bekommen hat. Das ist ein ziemlich einfach ein dunkles Kapitel, was wir wahrscheinlich nicht mehr werden aufklären können. Aber es gibt Hinweise darauf, dass er nochmal Geld brauchte. Ja, Grundlage des Ganzen war, so reich er später wurde, so arm war er über Jahre. Es gibt Tagebuchnotizen von ihm, wo er schreibt, dass sie sich damit verdingt haben, dass sie oben in Hell End, weil sie über Monate und Jahre eben kein Gold fanden, in einem riesigen Boot trug, Menschen über den Fluss zu paddeln, dass sie sich für andere verdingt haben, für ein paar Pence und gerade mal so leben konnten, dass sie hungrig ins Bett gegangen sind. Kinder in den Goldgräberdörfern, wenn man mal den Bogen etwas weiterspannt als Holtermann selber, waren unterernährt. Die Frauen haben geschuftet und plötzlich über Nacht mit einem Klacks konnte sich das natürlich ändern, wenn jemand auf Gold stieß. Aber das Ganze war ein Riesenwettbüro auf Glück, wo es keine Garantie für gab. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass das auch mit enormen nervlichen Belastungen kam. Denn man wusste nie, wie das Leben weitergeht. Und es konnte sich über Nacht zum Guten ändern. Es konnte aber auch im Desaster enden. Und das wäre dann der Verlust von Gliedmaßen, der Tod in der Grube, wie auch immer gewesen. Denn das war ein verdammt gefährlicher Job.
Wir kommen jetzt immer näher an den Tag, an den Moment, als er dann diesen großen Goldklumpen gefunden hat, wie das alles genau passiert ist und wer sonst noch alles seine Hände im Spiel hatte, das werden wir dann im nächsten Teil hören, im zweiten Teil über sein Leben, Bernhard Holtermanns Leben als Goldschürfer, Goldsucher. Christoph Hein, Autor des Bildbandes Australia 1872, besten Dank für dieses Kapitel aus Ihrem Buch. Übrigens dieses Buch im Kölner Emons Verlag erschienen. Auch eine deutsche Version, Australien 1872. Also wer lieber Deutsch lesen möchte, hat auch hier die Möglichkeit dazu. Besten Dank nochmals und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, Herr Plitzko.